Liebe Geschwister, Christ und Politik, ein umstrittenes Thema. Jeder Christ gehört nicht nur zum Reich Gottes, sondern er ist auch Angehöriger seines Staates, solange er in dieser Welt lebt. Dies hat zweifellos vielfältige Auswirkungen auf sein Leben und Handeln, nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, ob er ungehindert als Christ leben kann oder aber verfolgt wird, weil er Jesus Christus nachfolgt. Wir leben hier noch nicht im Himmel, sondern wir leben hier auf der Erde, und zwar jeder auch in seinem Staat, ob das hier Deutschland ist oder die Schweiz, England, Frankreich und ich weiß es nicht, es gibt glaube ich über 200 Staaten in der Welt. In meinem Vortrag soll es mir vor allem um die umstrittene Fragestellung gehen, ob und inwieweit Christen Einfluss auf den Staat und seine Politik nehmen dürfen oder sogar sollen, oder ob sie sich von politischer Betätigung fernhalten sollen. Denn in dieser praktisch sehr bedeutsamen Frage bestehen unter gläubigen Christen eine Reihe unterschiedlicher, ja sogar gegensätzlicher Auffassungen. Und die einzelnen Positionen möchte ich hier auch einmal darstellen und vor allem natürlich darstellen, was die Bibel dazu sagt, was sich aus der Bibel hierzu entnehmen lässt. Ja, viele Christen sind der Ansicht, dass Jünger Jesu sich nach dem Willen Gottes nicht politisch betätigen sollten. Christen sollten sich lediglich dem Staat und seinen Gesetzen und Anordnungen unterordnen, solange diese nicht Gottes Geboten widersprechen, aber aktiv in irgendeiner Weise darauf Einfluss nehmen sollen sie nicht. Während andere Christen und theologische Richtungen, die bejahen oder fordern sogar ein politisches Handeln von Christen, wobei es allerdings wiederum große Unterschiede hinsichtlich der Grundsätze und Ziele des politischen Handelns gibt, worauf ich später noch näher eingehen werde. Ja, wie werden diese Ansichten begründet? Diejenigen, die sagen, man sollte als Christ nicht politisch handeln, haben eine Reihe von Argumenten. Manche begründen sie damit, dass der Staat im Bereich des staatlichen und politischen, dass da das Gesetz herrscht, mit seinen Grundsätzen der Machtausübung, der Rechtsvergeltung und der Strafvollstreckung, während die Glieder der Gemeinde Jesu in allen Bereichen ihres Lebens nur nach den Grundsätzen des Evangeliums und der Bergpredigt handeln dürften. Politisches Handeln von Christen und erst recht die Übernahme politischer oder staatlicher Ämter würde folglich dazu führen, dass sie den Geboten Jesu Christi ungehorsam würden. Und manche sind sogar der Ansicht, dass Gott den Staat von vornherein nur für die Ungläubigen eingesetzt hätte, sodass die Gläubigen ihn gar nicht benötigten und daher auch kein Recht hätten, auf dessen politische Gestaltung Einfluss zu nehmen. Ja, es stimmt zwar, dass das Normensystem des politischen und staatlichen Handelns nicht das Evangelium, sondern das Gesetz ist. Gesetz und Evangelium sind hier biblische Normensysteme. Es geht hier also beim Gesetz nicht um staatliche Gesetze. Es gibt die biblischen Normensysteme Gesetz und Evangelium. Und die unterscheiden sich grundlegend, nämlich das Evangelium, das bietet Gnade, Vergebung, Feindesliebe und Verzicht auf Rechtsvergeltung an oder fordert sogar entsprechendes Handeln, während das Gesetz gebietet, Gerechtigkeit walten zu lassen, Rechtsbrecher zu bestrafen und gerechte Vergeltung zu üben. Das sind ja zwei unterschiedliche Systeme. Nehmen wir mal an, jemand hat gestohlen. Wie soll darauf reagiert werden? Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, den Dieb bestrafen, die andere Möglichkeit wäre, den Dieb laufen zu lassen, zu begnadigen. Und das sind die unterschiedlichen Systeme. Das Gesetz sagt, der Dieb muss bestraft werden. Das Evangelium sagt, er wird begnadigt, er wird nicht bestraft, ihm wird seine Tat vergeben. Und beide Normensysteme finden sich in der Bibel. Zum Beispiel, ich will ja auch nur einige Bibelstellen im Neuen Testament nennen. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 23, in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 oder in Judas In Versen 14 und 15 heißt es, dass Gott die Sünder im Weltgericht strafen wird. Das heißt, das Gesetz mit Vergeltung kommt zur Anwendung. Aber in anderen Bibelstellen des Neuen Testaments heißt es, dass die Sünder Vergebung finden sollen und auch unter bestimmten Umständen Vergebung finden werden, nämlich wenn sie durch Jesus Christus von ihren Sünden befreit und gerecht gesprochen werden. Ja, zum Beispiel hier in Römer 5, Verse 8 bis 11, Epheser 1, Vers 7, da ist die Rede von Vergebung für die Sünder. Und auch den Gläubigen wird etwa in der Bergpredigt, aber auch an anderen Stellen des Neuen Testaments geboten, Unrecht widerstandslos hinzunehmen, die Feinde zu lieben, ihnen zu vergeben und keine Vergeltung zu üben. Ja, das ist etwa die Bergpredigt, Matthäus 5, Verse 43 bis 48 oder auch im Römerbrief, Römer 12, Verse 17 bis 21. Da ist wieder das Evangelium, Vergebung. Aber andererseits heißt es unter anderem in Römer 13, Verse 1 bis 7 und 1. Petrusbrief 2, Verse 13 folgende, dass der Staat und seine Amtsträger von Gott dazu berufen sind, Rechtsbrecher zu bestrafen und gerechte Vergeltung zu üben. Das heißt, für das staatliche Handeln gilt nicht das Evangelium mit dem Grundsatz der Begnadigung, des Rechtsverzichts, sondern der Staat ist dazu da, für Recht und Ordnung zu sorgen und auch Übertretungen zu bestrafen. Und das bedeutet, dass im politischen Bereich, im Bereich des politischen und staatlichen Handelns, eben nicht das Evangelium, sondern das Gesetz gilt. Und zwar gilt das nicht nur für die Nichtgläubigen, sondern auch für die Gläubigen. Das heißt, ein Christ, der darf durchaus nach den Grundsätzen des Gesetzes handeln und beispielsweise als Polizist wirken oder als Richter, auch wenn er dabei beispielsweise Straftäter festnehmen oder bestrafen muss. Man kann da also nicht sagen, er dürfte das nicht wegen der Bergpredigt, weil man da nicht Vergeltung üben darf. Das Argument, Christen dürften nicht politisch handeln, weil sie dann nicht nach dem Evangelium handeln könnten, trifft also nicht zu, weil in diesem Bereich das Evangelium gar nicht gilt. Und das wird biblisch dadurch auch bestätigt, dass wir auch im Neuen Testament von der Bekehrung einer Anzahl von Soldaten, Offizieren und Beamten lesen. Etwa Johannes 3, Vers 14 oder Apostelgeschichte 13, Vers 12. Und Jesus und die Apostel fordern keinen von ihnen auf, seinen Beruf aufzugeben, wohl aber ihn gerecht und nach den Maßstäben der Gebote Gottes auszuüben. Das heißt, wenn sich damals zur Zeit Jesu ein Zolleinnehmer oder beispielsweise ein Richter, ein Soldat oder Offizier oder kaiserlicher Beamter bekehrte, dann hat Jesus nicht gesagt, er darf das nicht mehr ausüben, weil er dann eventuell Strafen aussprechen müsste oder Steuern einziehen müsste, sondern diesen Leuten wird nur gesagt, sie sollen gerecht handeln, sie sollen nicht lügen, betrügen, nicht andere erpressen, misshandeln und dergleichen. Und auch daraus kann man erkennen, dass das Argument mit dem Evangelium der Bergpredigt kein Grund ist, dass Christen nicht politisch handeln dürften. Und es ergibt sich aus der Bibel auch eindeutig, dass Gott die staatliche Ordnung zum Wohle und zum Nutzen aller seiner Bürger, Christen wie Nichtchristen, eingesetzt hat. Denn die Aufgaben des Staates, nämlich die Abwehr und Eindämmung des Bösen und die Ermöglichung eines geordneten Zusammenlebens im Staat, beziehen sich auf alle Bürger und sollen nicht nur den Nichtchristen, sondern auch den Christen zugutekommen. Andere begründen ihre Auffassung, dass Christen nicht politisch handeln dürften, damit, dass politisches Handeln generell nicht zu den Aufgaben gehöre, die Gott seinen Kindern zugewiesen habe. Aufgabe der Gemeinde Jesu sei ausschließlich Mission, Evangelisation, Verkündigung, Diakonie, Seelsorge und Ähnliches. Jesus habe zwar Kranke geheilt und Hungernde gespeist, aber nicht in die damaligen politischen Machtverhältnisse eingegriffen. Auch habe er nicht versucht, die Rechtsgrundlagen oder die ethischen Grundsätze des Römischen Reiches und seiner Machthaber zu ändern oder soziale Missstände durch sozialpolitische Forderungen und Maßnahmen zu beseitigen. Dementsprechend, so wird gesagt, sollten auch seine Jünger dies nicht tun. Auch die Apostel hätten weder selbst politisch gehandelt noch die Gemeinden dazu aufgerufen, etwa gegen das von den römischen Kaisern zahlreich verübte Unrecht zu protestieren oder auf die Politik des Römischen Reiches im Sinne christlicher Ethik Einfluss zu nehmen. Aber auch hier wäre zu sagen, dass aus der Tatsache, dass Jesus zwar Kranke geheilt und Hungernde gespeist, aber nicht in die damaligen politischen Herrschaftsverhältnisse eingegriffen hat, daraus lässt sich nicht herleiten, dass Jesus dies heute seinen Jüngern verbietet. Denn dann würde die Einzigartigkeit des Auftrags Jesu verkannt, der darin bestand, das Evangelium von der Gnade zu verkündigen und als Sühnopfer am Kreuz zu sterben, um die Menschen von ihrer Sünde und der Verdammnis zu befreien und ihnen den Zugang zum Himmelreich zu ermöglichen. Sein Auftrag bestand hingegen nicht darin, den staatlichen Machthabern, die für ihr Handeln maßgeblichen Gebote Gottes, zu verkündigen. Ebenso wenig ging es ihm um eine Änderung der Machtverhältnisse in Rom oder in Israel. Jesus war Erlöser und kein Politiker. Aber das bedeutet nicht, dass seine Jünger sich nur in den Bereichen betätigen dürften, in denen auch Jesus gewirkt hat. Auch aus der Tatsache, dass die Apostel keine politischen Aufgaben wahrgenommen haben und die Gemeinde Jesu auch nicht dazu aufforderten, kann nicht gefolgert werden, dass politisches Engagement für Christen unzulässig wäre. Denn die Aufgabe der Apostel und der übrigen Christen der Urgemeinde bestand darin, die Gemeinde Jesu auszubreiten und die Botschaft Jesu Christi in ihrer Umgebung bekannt zu machen. Ein Versuch, auf die damalige römische Oberherrschaft mit politischen Mitteln einzuwirken, hätte bedeutet, dass dieser Hauptauftrag vernachlässigt worden wäre. Auch wäre hierdurch das Missverständnis hervorgerufen worden, Jesus und seine Jünger strebten ein weltliches Gottesreich an und beabsichtigten, auf der politischen Ebene in Konkurrenz zu den weltlichen Machthabern zu treten und diese gewaltsam oder durch Ausübung politischen Druckes zu entmachten. Ein solches Missverständnis, dem auch Jesus mehrmals ausgesetzt war, hätte aber den Sinn und Zweck der Botschaft Jesu völlig verdeckt und verdunkelt. Denn dann hätten die Menschen im Altertum zur Zeit der Urgemeinde, die Nichtgläubigen, gedacht, Jesus ist doch ein Brotkönig, ein politischer Befreier, der die politischen Verhältnisse verbessern wird, wenn die Jünger Jesu sich in diesem Sinne betätigt hätten. Aber in den gegenwärtigen Staaten Europas ist für die Christen die Heilsbotschaft jedoch schon längst bekannt. Und dann ist auch der Zeitpunkt gegeben, auf den Staat im Sinne der Verkündigung und Durchsetzung der auch für ihn geltenden Gebote und Ordnungen Gottes einzuwirken, mit dem Ziel, diese Staaten und Gesellschaften mit christlicher Ethik zu durchdringen und damit auch auf diese Weise Salz der Erde zu sein. Und dies rechtfertigt nicht nur biblisch begründete Kritik und Widerspruch gegen staatliches Unrecht, sondern in den heutigen demokratisch verfassten Staaten Europas auch eine aktive Mitwirkung und Mitgestaltung der Rechtsordnung und der politischen Verhältnisse, was zur Zeit der Urgemeinde in der absoluten Monarchie des Römischen Reiches sowie in anderen absolutistischen und totalitären Staaten der Vergangenheit und Gegenwart naturgemäß ausgeschlossen war, beziehungsweise auch heute noch ist. Das heißt, die Apostel und die Christen der Urgemeinde hatten gar keine Möglichkeit, sich politisch zu betätigen. Sie hätten damit gegen die Gesetze gehandelt und wären verfolgt worden und dann eben nicht aus Glaubensgründen wegen des Evangeliums, sondern aus politischen Gründen. Das ist aber heute nicht mehr der Fall in den Demokratien, denn dort ist allen Bürgern in der Verfassung das Recht zum politischen Handeln und zur Mitwirkung an der Gestaltung des Staates ausdrücklich verbürgt. Und es ist kein Grund ersichtlich, warum gerade die Christen auf dieses Recht verzichten sollten, und das politische Handeln den Vertretern der verschiedensten, zum Teil mehr oder weniger christenfeindlichen Ideologien überlassen sollten. Und das gilt auch dann, wenn christliche Positionen, wie heutzutage in Deutschland und anderen westlichen Staaten, nur noch von einer Minderheit geteilt werden. Manche sagen auch, dass Gott Herr der Politik und der Geschichte sei und bestimme, was geschehen wird. Er allein setze Herrscher ein und wieder ab. Und aus diesem Grund sei es für die Christen unnötig, ja verwerflich zu versuchen, durch eigenes Handeln in die politischen Geschehensabläufe einzugreifen. Die Christen, die so argumentieren, die sagen, Christen dürften nicht politisch handeln, sondern sie sollten halt warten, bis Gott bestimmte Missstände von sich aus beseitigt, bis ein ungerechter Herrscher beseitigt wird und dergleichen, aber nicht selber, sollten nicht selber handeln. Es trifft natürlich zu, dass Gott Herr der Politik und der Geschichte ist. Das sagt die Bibel auch des Öfteren. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen passiv bleiben und nur auf Gottes Handeln warten müssten. Die Menschen können und müssen im Handel, im Rahmen ihrer Verantwortung und ihrer Rechte ebenfalls handeln. Nicht anders als in anderen Bereichen des Lebens. Auch da, etwa wenn wir bestimmte Dinge tun müssen, beispielsweise Geschäfte tätigen müssen oder sonstige Dinge erledigen müssen, warten wir ja auch nicht, bis Gott das erledigt, sondern wir müssen selbstverständlich selber handeln. Und entscheidend ist dabei nur, dass die Christen in Verantwortung vor Gott und im Rahmen der Gebote Gottes handeln. Und ja, ferner wird gesagt, dass Politik nur dem zeitlichen Wohl der Menschen diene. Dies aber sei gegenüber wahrhaft christlichem Dienst, der ihrem ewigen Heil diene, von untergeordneter Bedeutung. Und die Gläubigen sollten ihre begrenzte Zeit und Kraft ausschließlich solchen Tätigkeiten widmen, die Frucht für die Ewigkeit bringen. Richtig, an dieser Argumentation ist zunächst, dass der Einsatz für das Heil der Menschen wichtiger ist als der Einsatz für deren Wohl und dass es beim politischen Handeln im Allgemeinen nur um das Wohl der Menschen geht. Denn das Wohl des Menschen hat nur zeitliche, sein Heil jedoch ewige Auswirkungen. Aber daraus folgt nicht, dass der Einsatz von Christen im Interesse des Wohles anderer Menschen und insbesondere der Versuch, auf das öffentliche Leben, auf die Gesetzgebung und das staatliche Handeln Einfluss auszuüben, nicht dem Willen Gottes entsprechen würde. Denn der Einsatz für das Heil der Menschen schließt den Einsatz für das Wohl nicht aus. Auch das diakonische Handeln der Gemeinde Jesu dient in erster Linie dem Wohl der Menschen, auch wenn es stets mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden sein sollte. Und ferner wäre darauf hinzuweisen, dass Gaben und Aufgaben innerhalb der Gemeinde Jesu unterschiedlich verteilt sind. Das können wir etwa entnehmen aus 1. Korinther 12, Verse 28 folgende oder Epheser 4, Vers 11, sodass manche Christen Aufgaben haben, die ausschließlich auf das Heil der Menschen abzielen, während andere Christen Aufgaben haben, die in erster Linie deren Wohl dienen. Dann wird gesagt, das Reich Gottes, an dessen Bau die Gläubigen mitwirken sollen, sei nicht von dieser Welt. Das sagt Jesus ja in Johannes 18, Vers 36. Und daraus wird gefolgt, dass es daher nicht den Staat umfasse. Und daraus, aus diesem Grund wird dann vor allem auch der Einsatz für eine christliche Ausrichtung des Staates abgelehnt. Denn dies wird als unbiblischer Versuch der irdisch-politischen Realisierbarkeit des Reiches Gottes verstanden, die von vornherein ausgeschlossen sei und dem Willen Gottes widerspreche. Da wird dann also gesagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, es existiert nur unsichtbar in der Gemeinde Jesu und im Himmelreich. Und wenn man politisch handeln würde, würde man versuchen, das Reich Gottes doch sichtbar zu machen. Aber mit Reich Gottes ist das Himmelreich gemeint, in dem Gott wohnt. Durch Jesus Christus ist den Menschen der Zugang zu Gott und seinem Reich eröffnet worden, sodass diejenigen, die sich von ihm mit Gott haben versöhnen lassen, zum Reich Gottes gehören. Reich Gottes bedeutet also in diesem Sinn die Gemeinschaft der Gläubigen mit Jesus Christus und untereinander. Da dieses Reich von Gott geschenkt ist und auf Gott bezogen ist, ist es naturgemäß nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist von den irdisch-politischen Reichen dieser Welt wesensmäßig völlig verschieden. Es ist nicht auf ein bestimmtes räumliches Gebiet in dieser Welt beschränkt und es ist daher mit weltlich-politischen Mitteln weder aufzubauen noch zu verteidigen. Aber die Aufgabe, die Aussage Jesu, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, bezieht sich nicht auf den Staat, denn der Staat ist von dieser Welt, da er jeweils einen räumlich abgegrenzten Herrschaftsbereich besitzt und vor allem auch zur Anwendung von Machtmitteln berufen ist. Und allein darauf bezieht sich aber das Handeln in der Politik. Es kann also keine Rede davon sein, dass die Befürworter politischen Handelns von Christen das Reich Gottes irdisch-politisch realisieren wollen. Allerdings hängt das auch von den angestrebten Zielen des politischen Handelns ab, die ich noch näher darstellen werde. Und es gibt tatsächlich fehlgeleitete Konzeptionen politischen Handelns auch unter Christen, die tatsächlich das Reich Gottes in dieser Welt auf politischer Ebene aufbauen wollen. Und solche Konzeptionen, die häufig auch gerade in unserer Zeit auftreten, etwa unter der Bezeichnung Befreiungstheologie oder Reichstheologie, die sind natürlich entschieden abzulehnen. Das sind tatsächlich politische Utopien, wo das Reich Gottes hier auf der Erde errichtet werden soll und wo manche Verfechter auch noch sagen, dass man dazu auch noch Gewalt anwenden dürfte. Solche Ziele sind natürlich entschieden abzulehnen. Ja, andere sagen, die Gläubigen seien geistlich betrachtet nur Bürger des Himmelreichs und nicht auch zugleich Bürger ihres Staates. In dieser Welt und damit auch in dem Staat, in dem sie leben, seien sie keine Bürger, sondern nur Fremdlinge und Pilger. Folglich sei es nicht ihre Aufgabe, sich in staatliche und politische Angelegenheiten einzumischen. Die Gemeinde Jesu sei von Gott zum Dienen und zum Leiden berufen und nicht zur Herrschaftsausübung in dieser Welt. Das aber würde sie anstreben, wenn sich Christen politisch engagieren. Ja, als erstes wäre dazu zu sagen, dass es nicht zutrifft, dass die Christen Bürger nur des Himmelreiches sind. Das sind sie zweifellos auch und in erster Linie. Das lesen wir beispielsweise im Philipperbrief. In Philipper 3, Vers 20, dort sagt Paulus: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Da sagt Paulus eindeutig, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber die Gläubigen sind gleichermaßen auch Bürger des Staates, in dem sie leben. Paulus besaß das Bürgerrecht des Römischen Reiches, was im ersten Jahrhundert nach Christus von dessen 60 bis 80 Millionen Einwohnern nur circa 5 Millionen besaßen. Das heißt, Paulus war nicht einfach nur Einwohner oder Bewohner des Römischen Reiches, sondern er besaß ein ganz spezielles Recht, was nur ein kleiner Teil der Einwohner des Römischen Reiches besaßen. Und Paulus hat nach seiner Bekehrung nicht etwa auf dieses Recht verzichtet, sondern er hat von den Rechten, die ihm dieses Bürgerrecht gab, mehrmals Gebrauch gemacht. Das können wir in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen nachlesen, Kapitel 16, Vers 37, Kapitel 22, Vers 25 folgende. Ein römischer Bürger durfte zum Beispiel nach seiner Festnahme nicht geschlagen oder gegeißelt werden, um Geständnisse zu erpressen oder um ihn zu bestrafen. Das waren einige, römische Bürger waren im Straf- und Zivilprozess, hatten die einige Vorrechte gegenüber Nichtbürgern. Und dieses Recht besaß Paulus. Er hatte das sogar ererbt. Es gab auch viele römische Beamte, die kauften das gegen eine Geldsumme. Aber Paulus hatte das schon ererbt und er hat dieses Recht nicht darauf verzichtet, als er sich bekehrte. Er hat nicht gesagt, jetzt bin ich nur noch Bürger des Himmelreichs und ja, im Römischen Reich lebe ich zwar, dann will ich aber nur Bewohner sein, sondern er hat das beibehalten und auch mehrmals eingesetzt. Und man kann politische Betätigung von Christen also nicht mit dem Argument ablehnen, Christen seien Bürger nur des Himmelreichs und hätten keine Beziehung zu dem Staat, in dem sie leben und kein Recht, auf dessen innere Gestaltung Einfluss zu nehmen. Und wenn Christen in Gehorsam gegen Gott politisch handeln und auch selbst wenn sie öffentliche Ämter bekleiden, so wollen sie dabei auch nicht herrschen, sondern Gott und ihren Mitbürgern dienen. So wie auch ein Christ, der seine Verantwortung vor Gott ernst nimmt, auch als Familienvater, als Gemeindeleiter oder in beruflich leitender Position nicht herrschen, sondern dienen will. Für den geistlichen Bereich in der Gemeinde sagt Petrus das auch ausdrücklich im 1. Petrus 5, Vers 3, wo er sagt, dass die Ältesten eben Hirten sein sollen und Diener und nicht Herrscher, Beherrscher der Gemeinden. Das heißt, leitende Tätigkeiten sind nicht unbedingt mit Herrschaft und Machtausübung verbunden, wenn Christen ihre Aufgabe ernst nehmen. Und zwar in der Politik ebenso wenig wie in Familie, Beruf oder Gemeinde. Und der Vorwurf, politisch handelnde Christen wollten herrschen oder strebten eine Herrschaft der Gemeinde Jesu in der Welt an, das geht jedenfalls dann ins Leere, wenn Christen ihre Verantwortung ernst nehmen. Dass das in der Vergangenheit häufig anders war, in den letzten 2000 Jahren, dass es da jede Menge Namenschristen und auch echte Christen wohl gegeben hat, die ihre Macht missbraucht haben, die politische und staatliche Ämter dazu benutzt haben, um Unrecht zu tun oder sich oder andere Menschen zu unterdrücken und dergleichen oder Eroberungskriege, Kreuzzüge und dergleichen zu führen. Das ist unbestritten, aber das ist nicht zwangsläufig damit verbunden. Zutreffend ist allerdings, dass die Gemeinde Jesu als solche keinen politischen Auftrag besitzt. Selbst wenn sie sich zu Recht veranlasst sieht, eindeutiges und schwerwiegendes staatliches Unrecht zu kritisieren und die Herrschenden an ihre Verantwortung vor Gott zu erinnern, was auch Paulus sogar gegenüber dem Landpfleger Felix tat in Apostelgeschichte 24, Vers 25. Wohlgemerkt, Paulus war als Gefangener vor dem Landpfleger Felix und trotzdem hat er mit ihm unter anderem auch über Gerechtigkeit gesprochen und ich nehme an, dass es dabei auch um dessen Amtsführung ging, denn der Landpfleger Felix war korrupt, brutal und willkürlich und ungerecht. Und wie gesagt, selbst wenn die Gemeinde Jesu, so wie hier Paulus gegenüber dem Landpfleger Felix handelte, so handelt die Gemeinde dabei nicht unmittelbar politisch, sondern sie beurteilt und kritisiert nur das politische Handeln der Verantwortlichen aus biblischer Sicht. Sie mahnt damit die Regierenden und Regierten für deren Verantwortung, die sie vor Gott haben. Und ja, es wird als weiteres Argument noch vorgebracht, dass die Welt vom Bösen beherrscht werde und dass dies nicht zuletzt auch für den Staat, seine Machthaber und Institutionen gelte. Und Gott fordere die Christen aber auf, die Welt und das Böse zu meiden. Etwa in 2. Korinther 6, Vers 14. Und das bedeute auch, dass Christen nicht versuchen sollten, die Welt zu verbessern oder zu verchristlichen. Und dies sei aufgrund des Wesens der Welt auch gar nicht möglich. Die Welt sei unabänderlich für Untergang und Gericht bestimmt. So wird gesagt, auf sie mit politischen Mitteln einzuwirken, sei ungefähr so sinnlos, als hätte man versucht, auf der sinkenden Titanic die Stühle gerade zu rücken, anstatt dafür zu sorgen, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Und aufgrund dieses Charakters der Welt und des Staates sei die Erreichung der von Christen angestrebten Ziele unmöglich. Umgekehrt bestehe aber für sie die Gefahr der ethischen Korrumpierung und ihrer Verstrickung in vielerlei Sünden, wie etwa Liebe zur Welt, zur Macht und zum Geld, sowie in Lüge und Ungerechtigkeit. Außerdem riskierten politisch tätige Christen, dass sie von Menschen, die nur ihre Macht oder unchristliche Ziele durchsetzen wollten, getäuscht und vor den Karren gespannt werden. Und außerdem bestände die Gefahr, dass sie ihr eigentliches Ziel, nämlich das Himmelreich, aus den Augen verlieren würden. Sicherlich trifft es zu, dass die Welt im Argen liegt. Das lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 19. Und Satan ist bis zur Wiederkunft Jesu der Herr dieser Welt. Das lesen wir an verschiedenen Stellen, etwa Johannes 12, Vers 31 oder 2. Korinther 4, Vers 4. Aber Ausmaß, Intensität und Wirkung dieser Herrschaft des Bösen sind je nach der politischen, geistigen und geistlichen Verfassung eines Staates sehr unterschiedlich. So gibt es Zeiten und Länder, in denen sich das Böse offen und ungehindert in Form von Brutalität, Willkür und Unrecht ausleben konnte und kann, während es zu anderen Zeiten durch eine rechtsstaatliche Ordnung und durch eine christliche Prägung von Staat und Gesellschaft stark eingedämmt ist. Und im Übrigen hat Gott den Staat ja gerade zu dem Zweck eingesetzt, um die Macht des Bösen in der Welt zu bändigen und einzudämmen. Um trotz der grundsätzlichen Herrschaft des Bösen so weit wie möglich ein friedliches, gerechtes und geordnetes Zusammenleben der Bürger zu ermöglichen. Christen, die politisch handeln, können die Herrschaft des Bösen in der Welt nicht beseitigen, wohl aber darauf hinarbeiten, dass dessen konkrete Ausprägung und Auswirkungen durch eine rechtsstaatliche Ordnung erheblich eingedämmt werden. Auch hier spielen die Ziele, die die Christen mit ihrem politischen Handeln verfolgen, natürlich wieder eine große Rolle, denn Christen dürfen selbstverständlich keine Utopien, wie die etwa die heute vielfach verfochtene Transformierung der Welt oder die Ziele nicht christlicher Ideologien vertreten. Ebenso wenig dürfen sie sich zum Handlanger der Regierenden und zur Legitimierung von staatlichem Unrecht hergeben. Aber auf die Ziele des politischen Handelns von Christen werde ich noch näher eingehen. Und auch das Argument, dass Christen sich deshalb von politischem Handeln fernzuhalten hätten, weil der Staat Teil der Welt und damit des Bösen sei, trifft im Grunde genommen nicht zu. Die meisten Staaten wurden und werden im Laufe der Geschichte zwar meistens von Nichtchristen beherrscht, das heißt von Namenschristen, Atheisten und Angehörigen nichtchristlicher Religionen. Die meisten dieser Herrscher erkennen auch nicht die für ihr Handeln geltenden biblischen Normen an. Viele verfolgen sogar die Gemeinde Jesu und haben auch ansonsten große Schuld auf sich geladen. Dennoch wird der Staat und seine Regierung von der Bibel aber nicht einfach als Teil der Welt, das heißt als Teil der gefallenen Schöpfung, angesehen, sondern als eine von Gott selbst eingesetzte gute Ordnung. Das können wir ja zum Beispiel auch im Römerbrief lesen, in Römer 13, Vers 1, folgende. Da sagt Paulus: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Und ja, da wird dann auch weiter gesagt: Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Das trifft natürlich nur auf eine gerechte Obrigkeit zu. Aber so hat Gott sich das gedacht, die Regierung und die Obrigkeit, dass sie gerecht handeln soll und das Böse eindämmen soll. Und in diesem Sinne ist Staat und Obrigkeit und Politik nichts Schlechtes. Und es kann daher nicht verboten sein, wenn Christen daran mitwirken, nämlich im Sinne, eine Regierung zu schaffen und Gesetzgebung, die eben entsprechend den Geboten Gottes handelt. Und an Unrecht dürfen sich Christen dabei natürlich nicht beteiligen, denn Gläubige dürfen nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben und nicht an fremden Sünden teilhaben. Aber das ist mit politischem Handeln nicht zwangsläufig verbunden und davon zu trennen, auch wenn nicht bestritten werden soll, dass solche Gefahren bestehen. Und wie verhält es sich nun mit der häufig geäußerten Befürchtung, politisches Handeln könne zu einer ethischen Korrumpierung der Christen und zu deren Verstrickung in zahlreiche Sünden führen? Dass diese Gefahren bestehen, vor allem dann, wenn Christen hohe staatliche Ämter bekleiden oder anstreben, sollte man nicht bestreiten oder unterschätzen. So starb Oliver Cromwell, der in England Mitte des 17. Jahrhunderts als Lord Protector regierte und eine christliche Staatsordnung einführen wollte, in der Erkenntnis, in der Ausübung seines Amtes oftmals schwer gesündigt zu haben. Er vermochte sich zuletzt nur noch mit der Überzeugung zu trösten, dass wer einmal bekehrt war, nicht mehr verloren gehen könne. In der Tat hatte Cromwell als Staatsmann mehrfach schweres Unrecht begangen. Richtig ist ferner, dass jede Position in leitender politischer Stellung oder in Regierungsverantwortung ein besonders hohes Maß an Versuchung zur Sünde und zur ethischen Korrumpierung mit sich bringt. Die Gefahren bestehen in solchen Stellungen vor allem in Geldliebe, ungeordnetem Streben nach Macht, Ehre und Ansehen, Verleugnung biblischer Grundsätze, Verstrickung in Lüge und Ungerechtigkeit sowie Feindschaft und Rachsucht gegenüber politischen Gegnern und Konkurrenten. Ein Christ in einer Stellung als Minister oder Parteivorsitzender ist wohl tatsächlich einem bedeutend größeren Maß an Versuchung so zahlreichen schweren Sünden ausgesetzt als in den meisten anderen beruflichen Stellungen. Aber auch unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich, wie ich meine, nicht die Notwendigkeit eines Verzichts auf politisches Handeln oder auf Übernahme staatlicher oder politischer Ämter. Denn wenn politisches Handeln und selbst der Beruf als Politiker oder leitender Regierungsbeamter für sich genommen nicht verwerflich ist, dann ist auch eine solche Tätigkeit für einen Christen grundsätzlich legitim. Gott wird demjenigen auch ein größeres Maß an Leitung und Bewahrung zukommen lassen. Denn unabhängig davon, wie groß oder klein die Versuchung für den einzelnen Christen sein mag, sie wird niemals dessen Vermögen, sie zu bewältigen, übersteigen. Das können wir aus dem Satz des Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13 entnehmen. Christen haben also keinen Grund, die Übernahme politischer Betätigung oder die Ausübung eines öffentlichen Amtes von vornherein aus Angst vor den damit verbundenen Versuchungen und Gefahren abzulehnen. Und wenn sie dabei tatsächlich in irgendeiner Weise gesündigt haben, so gilt ihnen ebenso wie bei einer Sünde im privaten Bereich die Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9, wo Jesus die Vergebung und Reinigung zusagt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Selbstverständlich soll sich jeder einzelne Christ auch prüfen, ob die Übernahme eines solchen Amtes oder einer solchen Tätigkeit auch tatsächlich Gottes Willen für ihn persönlich entspricht. Für Christen, die sich nur in geringerem Umfang politisch betätigen, etwa durch Stimmabgabe bei Wahlen, Teilnahme an Demonstrationen, bloßer Mitgliedschaft in einer Partei ohne Übernahme wichtiger Ämter und Ähnlichem, bestehen diese Gefahren ohnehin nur in geringem Maße. Damit bin ich zu einem ersten Zwischenergebnis gekommen, dass nach meiner Auffassung politisches Handeln von Christen nicht grundsätzlich unrechtmäßig ist, sondern dass Christen durchaus das Recht dazu haben, jedenfalls in solchen Staaten, die das von ihrer Rechtsordnung her gestatten, wie das bei uns der Fall ist. Denn wir haben ja grundgesetzlich verbürgte Meinungsfreiheit, Parteienfreiheit, Versammlungsfreiheit und andere Rechte. Wie das heute interpretiert und gehandhabt wird, das ist noch eine andere Frage, aber wir können uns jedenfalls bei politischem Handeln auf das Grundgesetz und die Rechtsordnung berufen. Nun wird jetzt weiter unterschieden bei denen, die das politische Handeln bejahen. Einmal, darf man das als Christ oder muss man es sogar? Manche sagen, jeder Christ sei zu politischem Handeln verpflichtet. Andere sagen, jeder Christ hat keine Verpflichtung, sondern nur ein Recht. Eine Verpflichtung gibt es höchstens für solche Christen, die dazu von Gott in besonderer Weise beauftragt seien. Auch hier, für die Ansicht, dass man eine Pflicht zum politischen Handeln als Christ hätte, wird eben gesagt, wir sind nicht nur Bürger des Himmelreiches, sondern auch des Staates. Das stimmt auch, das habe ich ja eben dargestellt. Und nun sei dem Staatsbürger auch als Christ aufgetragen, gemäß Jeremia 29, Vers 7, der Stadt Bestes zu suchen, das heißt zum Wohl seiner Stadt und seines Landes zu handeln. Viele sind auch der Ansicht, dass jeder Christ allein aufgrund seiner Existenz als Christ in Staat und Gesellschaft von vornherein eine politische Verantwortung trage. Die sagen also, wir leben hier als Bürger in Deutschland und damit haben wir auch automatisch politische Verantwortung für Deutschland. Wieder andere sagen, die politische Verantwortung und die damit verbundene Verpflichtung zum politischen Handeln sei Teil der Christusnachfolge. Die sagen also, die Christusnachfolge bedeutet nicht nur, dass wir gerecht handeln sollen, dass wir anderen ihre Schuld vergeben sollen, dass wir in der Gemeinde tätig sein sollen, sondern auch, dass wir politisch handeln sollen. Und andere sagen demgegenüber, nein, so ist das nicht. Wir haben als Christen nur das Recht zum politischen Handeln, aber keine allgemeine Verpflichtung. Und auch diese Frage möchte ich etwas näher untersuchen. Ich denke, dass sich eine Verpflichtung des einzelnen Christen zum politischen Handeln aus der Bibel nicht rechtfertigen lässt. Denn die meisten politischen Sachgebiete und Entscheidungen setzen nämlich schon einmal umfassende Sach- und Fachkenntnisse voraus. Man denke zum Beispiel Entscheidungen der Wirtschafts-, der Finanzpolitik, der Umweltpolitik. Und ohne entsprechende Sachkenntnis ist aber eine entsprechende politische Verantwortung und darauf bezogenes Handeln gar nicht denkbar. Würde man eine allgemeine politische Verantwortung der Christen annehmen und eine allgemeine Verpflichtung aller Christen politisch zu handeln, würde das dazu führen, dass die unter Umständen sich mit Dingen beschäftigen müssen, von denen sie gar keine Ahnung haben. Und das kann aber nicht sein. Ein Christ kann keine Verantwortung für Sachgebiete und Entscheidungen treffen, für die ihm diese Sachkenntnisse fehlen. Allerdings gibt es auch Sachbereiche, wo es weniger auf Fachkenntnisse ankommt, sondern auf Kenntnis und Anwendung biblischer Normen. Dieses Wissen besitzt nun jeder Christ aufgrund seiner Bibelkenntnis. So ist zum Beispiel kein juristisches, medizinisches oder theologisches Fachwissen erforderlich, um als Christ zu der Feststellung zu gelangen, dass Abtreibung nicht nur ethisch verwerflich, sondern auch vom Staat unter Strafe zu stellen ist. Und ebenso muss ein Christ kein Lehrer, Psychologe oder Anthropologe sein, um zu erkennen, dass die Ideologie des Gender Mainstreaming dem christlichen Menschenbild, aber auch allgemein der Natur und christlicher Ethik zutiefst widerspricht. In solchen Fragen lässt sich die politische Verantwortung der Christen jedenfalls nicht mit fehlenden Sach- und Fachkenntnissen verneinen. Allerdings ergibt sich daraus noch nicht die Verpflichtung, für jeden Christen eine entsprechende Verantwortung übernehmen zu müssen. Das wäre, wie gesagt, nur dann der Fall, wenn sich eine solche Verpflichtung aus der Bibel herleiten ließe. Und als solche Verpflichtung wird eben vor allem Jeremia 29, Vers 7 häufig genannt. Und diesen Vers möchte ich einmal vorlesen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Das sagt Gott durch den Propheten Jeremia. Und damit fordert Gott sein Volk auf, auch in der Stadt Babylon, in die es verschleppt worden war, zum Wohl dieser Stadt zu wirken. Der Hintergrund dieser Aufforderung bestand darin, dass Gott wusste, dass das Volk Israel noch lange Zeit in der Verbannung in Babylon würde leben müssen. Diese Aufforderung ergeht nun in gleicher Weise an die Christen in unserer Zeit, die sich ja gleichfalls in dem Babylon der Welt befinden und darin für die gesamte Dauer ihres irdischen Lebens leben. Jedoch sagt Jeremia nicht, dass dieses Wirken zum Besten der Stadt Babylon in politischer Betätigung bestehen müsste. Denn die Möglichkeit zur unmittelbaren politischen Einflussnahme auf die absolute babylonische Monarchie war für die dorthin verschleppten Juden ohnehin ausgeschlossen. Sicherlich hängt das Wohl, das heißt die positive Ausgestaltung der äußeren Verhältnisse einer Stadt bzw. eines Staates und die Lebensqualität seiner Bürger zu einem großen Teil von den politischen sowie den wirtschaftlichen und den sozialen Verhältnissen ab. Aber es spielen auch noch andere Aspekte eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die innere geistige und ethische Verfassung der Gesellschaft und der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, vor allem von Kirche und Familie. Und auch die größere oder geringere Zahl der wahrhaft Gläubigen hat erhebliche Auswirkungen auf die Prägung eines Staates und seiner Gesellschaft. Daraus folgt, dass das Wirken der Christen zum Wohl eines Staates nicht notwendigerweise auf politischem Gebiet liegen muss, sondern ebenso auf diakonischem und evangelistischem Gebiet liegen kann. Und auch Jeremia fügt in dem genannten Vers 29, Vers 7 hinzu und betet für sie, das heißt die Stadt Babylon, zum Herrn. Denn nicht nur durch aktives Handeln, sondern auch durch Gebet kann auf politisches Geschehen Einfluss genommen werden, was im Neuen Testament auch durch 1. Timotheus 2, Vers 2 bestätigt wird. Dort fordert Paulus die Gläubigen auf, für die Obrigkeit, für die Herrscher zu beten. Und zwar in dem Sinne, dass die das ungestörte Wirken der Gemeinde Jesu garantieren mögen. Dass die Christen also ungehindert lehren und evangelisieren können. Und das ist nicht nur deshalb wünschenswert, weil das für die Christen angenehmer ist, anerkannt oder zumindest geduldet zu sein, als dass sie verfolgt würden, sondern Verfolgung und Verdrängung in den Untergrund erschwert auch das Erreichen von Nichtgläubigen und damit die Evangelisation und die Errettung von Menschen. Gott ist der Herr von Geschichte und Politik und es geschieht nichts gegen seinen Willen oder seine Zulassung und wir dürfen und sollen seinen starken Arm auch in politischen Fragen durch unser Gebet in Bewegung setzen. Und das bedeutet für mich im Ergebnis, dass Christen wohl ein Recht, aber keine Pflicht zum politischen Handeln haben, sodass jeder Christ im Gebet und im Gespräch mit anderen Geschwistern für sich selbst prüfen sollte, ob und in welcher Weise er dies tun sollte oder nicht. Sowohl die Entscheidung, sich politisch zu betätigen, als auch Abstand davon zu nehmen, muss als verantwortliche Entscheidung vor Gott getroffen werden. Ja, von großer Bedeutung ist selbstverständlich nicht nur, ob sich Christen überhaupt politisch betätigen dürfen oder sollen, sondern auch, welche Ziele sie nach dem Willen Gottes bei ihrem Handeln anstreben sollen. Auch das ist nämlich sehr umstritten bei den Christen, die politisches Handeln grundsätzlich bejahen. Hier muss man zunächst unterscheiden, um welche Gebiete der Politik es sich dabei handelt. Geht es um Bereiche, in denen Sach- und Fachkenntnisse im Vordergrund stehen, so muss das Ziel darauf gerichtet sein, diese Kenntnisse zum Wohl der Allgemeinheit zur Geltung zu bringen. So verhält es sich etwa, wenn Christen sich als Fachleute etwa in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Umweltpolitik, der Städtebau- oder Straßenbaupolitik betätigen. Um biblisch-ethische Grundsätze geht es in diesen Bereichen zumeist nicht in erster Linie, obwohl ein Christ, der sich auf diesen Gebieten betätigt, selbstverständlich nicht nur als Fachmann handeln muss, sondern auch unparteilich und unbestechlich. Er ist der Wahrheit verpflichtet und er darf auch nicht nur im Interesse bestimmter Personen oder einzelner Interessengruppen handeln, sondern er muss das Wohl der Allgemeinheit und aller Beteiligten im Blick haben. Anders verhält es sich jedoch in weiten Bereichen der Innen- und Justizpolitik sowie der Kirchen- und Familienpolitik, aber auch in der Außen-, der Schul- und Kulturpolitik. Dort geht es nämlich darum, die für diese Bereiche maßgeblichen Gebote und Ordnungen Gottes zur Geltung zu bringen. Und da stellt sich eben die Frage, welche dies sind, denn dies ist umstritten. Von vielen Christen wird behauptet, dass der Staat nach den Grundsätzen des Evangeliums und der Bergpredigt zu handeln habe. Da hatte ich ja nun eben gesagt, das stimmt nicht. Für den Staat, für den staatlich-politischen Bereich gelten Evangelium und Bergpredigt nicht, sondern das Gesetz. Denn der Staat ist dazu da, das Böse einzudämmen und das kann er nur mit einer Rechtsmacht und Ordnungsmacht und nicht in der Weise, dass er dem Unrecht freien Lauf lässt. Anderen geht es bei dem christlichen Engagement in der Politik in erster Linie um Sozialpolitik, zum Schutz der sozial Schwachen. Dazu wäre zu sagen, dass auch das dazugehört. Denn wenn der Staat das Böse abwehren muss, dann gehört dazu nicht nur Kriminalität und Terror beispielsweise, sondern auch unverschuldete materielle Not. Aber die Sozialpolitik ist nicht das Hauptanliegen des Staates nach der Bibel. Und wieder andere wollen das gesamte biblische Rechtssystem des Alten Testaments zur Geltung bringen, das auch das Judizialgesetz umfasst, das heißt die alttestamentlichen Straf- und sonstigen Rechtsbestimmungen. Und ja, dazu möchte ich Folgendes sagen. Die Bibel enthält mit ihrem Moralgesetz, vor allem den 10 Geboten, diejenigen Bestimmungen, die erforderlich sind, damit der Staat seine Aufgabe, das Böse einzudämmen und zu bestrafen, wahrnehmen kann. Denn die 10 Gebote beinhalten den Schutz des Lebens, des Eigentums, der Ehe und der persönlichen Ehre und anderer Rechtsgüter, die damit zusammenhängen. Also nicht nur des Eigentums, sondern auch des Vermögens beispielsweise. Und Und diesen Schutz hat der Staat auch mit strafrechtlichen Mitteln sicherzustellen. Und ebenso hat der Staat die Menschenwürde seiner Bürger, die jedem Menschen als Geschöpf Gottes von der Empfängnis bis zum Tod ohne Rücksicht auf Alter, Gesundheit, Bewusstsein oder Ähnliches zukommt, anzuerkennen und zu schützen. Und die Bibel sagt, dass die Ehe eine öffentlich geschlossene, unauflösliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau ist. Nur eine solche Gemeinschaft darf der Staat rechtlich als Ehe anerkennen und fördern. Also weder die uneheliche Lebensgemeinschaft, noch die Homo-Ehe, noch die Mehr-Ehe. Andere biblische Bestimmungen verpflichten den Staat und seine Organe zu wahrem, gerechtem, unparteilichem und unbestechlichem Handeln. Auch da werde ich nur einige Bibelstellen nennen, und zwar Jesaja 5, Vers 20 und Sacharja 8, Vers 16 bezüglich Wahrheit, 5. Mose 16, Vers 18 und Sprüche 14, Vers 34 betreffend Gerechtigkeit. Ja, und dann gibt es noch andere Bibelverse bezüglich Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit. Und diese Bestimmungen sind auch im Neuen Bund gültig. Sie sind nicht etwa durch die Bergpredigt oder das Liebesgebot abgeschafft oder aufgelöst. Und sie gelten auch für den Staat, der sich selbst als säkular, das heißt von Gott und der Bibel losgelöst betrachtet. Denn eine Regierung oder Parlamentsmehrheit kann ebenso wenig wie der einzelne Mensch Gottes Gebote außer Kraft setzen. Und ja, ein konsequentes Handeln des Staates nach der Bergpredigt würde auch dazu führen, dass der Staat kein Recht hätte, sich und seine Bürger gegenüber Angriffen und Bedrohungen von innen oder außen zu verteidigen und Straftaten angemessen zu vergelten. Ja, und es darf niemals außer Acht gelassen werden, dass die Welt bis zur Wiederkunft Jesu eine unerlöste Schöpfung ist, sodass politische Ziele, die eine Umgestaltung oder Transformation der Welt anstreben, Utopien sind, an denen Christen sich nicht beteiligen dürfen. Und das gilt erst recht für Ideologien, die eine Welt ohne Krieg, ohne Ungerechtigkeit, Hunger und Umweltverschmutzung und eine in Liebe, Frieden und Brüderlichkeit lebende Menschheitsgemeinschaft versprechen. Das wird nämlich der Antichrist tun. Aber das sind Utopien, beziehungsweise das ist auch dann eine ganz gefährliche Sache. Auf der anderen Seite ist der heutige Staat nicht in allen Punkten mit dem Staat Israel damals zu vergleichen. Er ist nämlich im Neuen Bund nur dazu eingesetzt, die äußerliche Ordnung zu schützen, nicht aber etwa dazu, mit Zwangsmitteln in Glaubensfragen einzugreifen. Deshalb hat der Staat heute, anders als der Staat Israel im Alten Testament, kein Recht, etwa nichtchristliche Religionen zu verbieten oder das Verbreiten von Irrlehren zu bestrafen, sondern er hat Glaubens- und Gewissensfreiheit zu gewähren. Luther hat einmal gesagt, es mag einer Lüge predigen oder Evangelium. Der Staat darf auch das Predigen von Irrlehren nicht bestrafen. Von dieser Ansicht ist Luther dann leider später abgegangen und er hat dann dafür gesorgt, dass die Fürsten auch Irrlehre oder das, was da als solche galt, bestraft wurden. Aber dazu hat der Staat kein Recht. Und auch das Strafgesetz des Alten Testaments beruht zu einem großen Teil auf dem besonderen Charakter des Staates Israel als Staat des Volkes Gottes und gilt deshalb im Neuen Bund in seinen Einzelbestimmungen nicht mehr, wohl aber in seinen Grundzügen. Etwa in dem Sinn, dass Straftaten gegen das Leben schwerer wiegen und daher strenger bestraft werden müssen als Straftaten gegen Eigentum oder Vermögen. Das, denke ich, ist ein Rechtsgrundsatz aus dem Alten Testament, der auch heute für heutige Rechtsordnungen noch gilt. Und ein weiteres wichtiges Ziel des politischen Engagements von Christen ist es, totalitären Ideologien und ihrer Durchsetzung entgegenzutreten. Totalitäre Ideologien, die wahnwitzige und utopische Ziele verfolgen, allen Bürgern die Zustimmung zu einer Staatsideologie aufzwingen wollen, wobei dies nicht zuletzt auch häufig in der schulischen Erziehung schon geschieht. Ideologien, die abweichende Meinungen mit Strafen oder sonstigen rechtlichen Konsequenzen belegen und Glaubens- und Gewissensfreiheit vor allem für Christen beseitigen wollen. Auch in Deutschland sehen wir uns derzeit mehr und mehr mit derartigen Tendenzen konfrontiert, wie zum Beispiel bei der Ideologie des Gender Mainstreaming, mit der vor allem die Kinder in den Schulen indoktriniert und die Lehrer zu Erfüllungsgehilfen gemacht werden sollen. In unserer Zeit wird ein politisches Engagement von Christen, das auf die Geltung von Gottes Geboten und Ordnungen abzielt, bekanntlich als fundamentalistisch, autoritär oder gar als rechtsradikal diffamiert. Davon dürfen wir uns aber nicht einschüchtern lassen und uns erst recht nicht von dieser Zielsetzung abbringen lassen und uns nicht an den herrschenden Zeitgeist anpassen. In einem weiteren Abschnitt möchte ich auf die Mittel der politischen Betätigung eingehen. Es versteht sich von selbst, dass Christen ihre Überzeugungen und Ziele nur mit friedlichen Mitteln kundgeben und durchzusetzen suchen. Christen sind keine Fanatiker, die mit Hass, Gewalt, Drohungen oder Verleumdung vorgehen. Umgekehrt will Gott, dass die Christen ihren Feinden vergeben, auch wenn es sich dabei um politische Gegner handelt, die sie verleumden und bedrohen, oder um christenfeindliche Staatsmächte, die sie verfolgen. Gott gebietet, dass sich auch die Gläubigen ihrer jeweiligen Obrigkeit unterordnen und sie nicht etwa gewaltsam bekämpfen sollen. Das sagt Paulus sogar zu einer Zeit, in der in Rom Kaiser Nero regierte, sagte Paulus in Römer 13, in Versen 1 folgende und in 1. Petrus 2, Vers 13 folgende. Und wir sollen als Christen für unsere Regierungen beten. Aber Christen haben auch das Recht, von den in einer Demokratie allen Bürgern garantierten Rechten Gebrauch zu machen, und sie dürfen dem Staat nur so lange gehorchen, wie seine Anordnungen nicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Denn ansonsten gilt Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zu den möglichen Formen des Einsatzes von Christen in der Politik zählen in erster Linie die Stimmabgabe bei Wahlen, die Mitarbeit in einer politischen Partei oder sonstigen politischen Vereinigung, die Teilnahme an Demonstrationen und die Information anderer Mitbürger und vor allem auch Mitchristen über die Grundsätze und Ordnungen, die Gott für den Staat aufgestellt hat. Und hinzu kommt gegebenenfalls die Verteidigung der Rechte von Christen und christlichen Vereinigungen mit juristischen Mitteln. Auch wenn wir als Christen unseren Feinden vergeben sollen, heißt das nicht unbedingt, dass wir jedes Unrecht hinnehmen müssen. Das heißt, wir haben durchaus das Recht, uns etwa gegen Verleumdung in der Presse oder gegen Gewalt mit juristischen Mitteln zur Wehr zu setzen. Ob und wann man davon Gebrauch machen soll oder nicht, ist allerdings eine Frage auch der Klugheit, was man von Fall zu Fall entscheiden muss. Auch die Stimmabgabe bei Wahlen stellt eine verantwortliche Entscheidung dar. Und dies schließt es etwa aus, eine Wahlentscheidung nur aus Protest zu treffen, ohne zu prüfen, welche Ziele die gewählte Partei vertritt und ob in Anbetracht dessen ihre Wahl verantwortet werden kann. Denn hierbei muss es für Christen entscheidend auf bestimmte Wahlkriterien ankommen. Dies ist zum einen die Anerkennung der für das staatliche Handeln maßgeblichen Gebote Gottes. Und hierbei kommt es natürlich nicht nur auf theoretische Bekenntnisse, etwa im Parteiprogramm oder auf Wahlkundgebungen vor christlichem Publikum an, sondern darauf, ob die betreffende Partei tatsächlich ernsthaft gewillt ist, nach diesen Grundsätzen und Geboten zu handeln und diese Gebote und Ordnungen in Staat und Rechtsordnung zur Geltung zu bringen. Dementsprechend kann ein Christ keine Partei wählen, die auf einer anderen weltanschaulichen Grundlage als der des christlichen Welt- und Menschenbildes und christlicher Ethik beruht, von Parteien auf der Basis einer totalitären Ideologie ganz zu schweigen. Das zweite wichtige Kriterium ist das Maß an Sachkompetenz einer Partei in den einzelnen Aufgabenbereichen des Staates, etwa in den Bereichen Wirtschafts-, Finanz-, Sozial-, Umweltschutz- und Energiepolitik. Denn ein hohes Maß an Kompetenz auf diesen Gebieten ist erforderlich, damit der Staat seine Aufgaben sachgerecht erfüllen kann. Die christliche Ausrichtung einer Partei genügt also nicht, sie zu wählen, sondern sie muss auch ein möglichst hohes Maß an Sachkompetenz aufweisen. Ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt noch ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der politischen Betätigung von Christen ansprechen. Es ist bekannt, dass es unter politisch handelnden Christen unterschiedliche Grundauffassungen gibt. Manche Christen handeln auch in Grundsatzfragen ohne weiteres nach den Prinzipien nichtchristlicher Ideologien, weil sie der Meinung sind, dass es keine spezifische christliche Politik gäbe. Andere wiederum bejahen eine spezifisch christliche Politik, sind sich jedoch dennoch hinsichtlich der anzustrebenden Normen und Werte nicht einig. Es geht mir dabei vor allem um die Tatsache, dass es aufgrund unterschiedlicher Haltung zu politischen Fragen immer wieder zu mitunter tiefgreifenden Auseinandersetzungen zwischen Christen kommt. Ich vertrete nun nicht den oft vertretenen Standpunkt, dass es wegen politischer Fragen überhaupt keine ernsthaften Auseinandersetzungen unter Christen geben dürfte. Denn es gibt Auffassungen in Fragen politischer Ethik, die in schwerwiegender Weise der biblischen Wahrheit widersprechen. Das ist etwa der Fall, wenn Christen behaupten, der Staat habe ein Recht, Abtreibung zu erlauben oder die sexuelle Gemeinschaft von Homosexuellen als Homo-Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft rechtlich anzuerkennen oder der Staat hätte das Recht, Schülern und Beamten eine Ideologie wie Gender Mainstreaming aufzuzwingen. Ähnliches würde gelten, wenn gesagt würde, der Staat habe das Recht, andere Staaten militärisch anzugreifen und zu unterwerfen. Oder wenn behauptet würde, Christen hätten das Recht, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Denn in all diesen Fällen würden Grundsätze christlicher Ethik in schwerwiegender Weise verkannt. Solche Auffassungen dürfte die Gemeinde Jesu nicht tolerieren. Auch in der Urgemeinde wäre Gemeindezucht geübt worden, wenn ein bekehrter Zelot etwa weiterhin Mordanschläge auf römische Soldaten verübt hätte. Oder wenn ein bekehrter römischer Offizier oder ein jüdischer Zöllner sein Amt ungerecht ausgeübt hätte, etwa indem er Bestechungsgeld genommen oder andere erpresst oder misshandelt hätte. Aber in den meisten Fällen wird man die unterschiedliche Auffassung andersdenkender Geschwister in politischen Fragen gelten lassen müssen. Und dies betrifft vor allem die grundsätzliche Frage, ob Christen sich politisch betätigen sollen bzw. dürfen oder nicht. Hier möge jeder nach seiner Erkenntnis und seiner persönlichen Führung durch Jesus Christus glauben und handeln. Aber auch in diesen strittigen Sachfragen und Vorgehensweisen sollte man die unterschiedliche Auffassung anderer Geschwister respektieren. Es wäre schlimm, wenn sich bibeltreue Geschwister wegen unterschiedlicher Standpunkte in politischen Fragen streiten und entzweien würden. Ja, ich komme nun zum Ende meines Vortrags. Und in dem letzten Abschnitt geht es mir darum, aufzuzeigen, welche Perspektiven ein auf die Geltung von Gottes Geboten und Ordnungen in unserem Land abzielendes politisches Handeln von Christen heute hat. Und was das betrifft, so muss leider festgestellt werden, dass sich die Abkehr von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft, von Gottes Geboten und Ordnungen, eine Abkehr, die Ende der 60er Jahre begonnen hat, nach der Wiedervereinigung deutlich beschleunigt hat und nun seit etwa 5 Jahren eine Phase noch stärkerer Beschleunigung eingesetzt hat. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die immer radikalere Durchsetzung der Ziele der Homosexuellen und der Feministenbewegungen und des Gender Mainstreaming. Die evangelischen Kirchen haben ebenfalls schon seit langem die biblischen Grundlagen der Sexualethik sowie auch auf dem Gebiet der Abtreibung des Lebensschutzes als Grundlagen der Rechtsordnung abgelehnt und halten bekanntlich inzwischen nahezu einhellig praktizierte Homosexualität nicht mehr für Sünde, sondern für ethisch und rechtlich anerkennenswert und kirchlicherseits segenswürdig und akzeptieren auch die Ideologie des Gender Mainstreaming. Von den im Bundestag vertretenen Parteien kämpft keine einzige mehr gegen diese Entwicklungen, von einzelnen Abgeordneten abgesehen. Ob die AfD entsprechenden Einfluss gewinnen wird und vor allem auch, ob sich die christlichen Kräfte in ihr durchsetzen werden, ist aus meiner Sicht ungewiss. Und auch der Widerstand der katholischen Kirche hat jedenfalls in Deutschland immer mehr nachgelassen. Gleiches gilt seit mindestens circa 5 Jahren auch für den Großteil der Evangelikalen, insbesondere für deren Dachorganisationen Evangelische Allianz und Gnadauer Verband. Und auch in den Schulen wird der unchristliche Zeitgeist massiv propagiert. Und schließlich wird die Entchristlichung in vielen Punkten auch von den maßgeblichen Gremien der EU, ihren Mitgliedstaaten in Form von Gesetzen und Richtlinien, aufgezwungen. Die Aussichten, hier eine Trendwende herbeizuführen, erscheinen jedenfalls für Deutschland sehr gering. Vermutlich ist das endzeitliche Gefälle hier bei uns schon so weit fortgeschritten, dass die antichristliche Entwicklung nicht mehr zu verhindern ist. In vielen anderen EU-Staaten ist der christliche Widerstand auf politischer und kirchlicher Ebene weitaus stärker, wie zum Beispiel in England, Frankreich, Spanien, Polen und Ungarn. Und in Deutschland ist es keineswegs auszuschließen, dass Christen, die sich für die Geltung der Gebote und Ordnungen Gottes einsetzen, als Extremisten und Verfassungsfeinde gelten werden, dass ihre politische Tätigkeit eingeschränkt wird und eine Reihe ihrer Standpunkte und Meinungsäußerungen sogar kriminalisiert werden. Aber dennoch darf dies kein Grund sein, der weiteren Zukunft ängstlich, gelähmt und untätig entgegenzusehen. Gott wird das Bekenntnis seiner Jünger zu seinen Geboten und Ordnungen und den Protest gegen deren Zerstörung und gegen die moralische Umwertung aller Werte segnen. Und er hat zugesagt, dass er bei uns sein wird bis ans Ende der Welt. Wir haben somit als Ergebnis festgestellt, dass es nicht dem Willen Gottes widerspricht, dass sich Christen politisch engagieren. Das Ziel sollte in den grundsätzlichen Fragen auf die Geltung und Durchsetzung der Gebote und Ordnungen Gottes und auf die Abwehr unchristlicher und totalitärer Ideologien gerichtet sein. Jeder Christ sollte sich prüfen, ob und inwieweit er sich politisch betätigen sollte. Auch in der gegenwärtigen Zeit dürfen Christen keine Angst haben, Gottes Gebote in der Politik zu vertreten und zu bezeugen und müssen auch bereit sein, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Jesus Christus wird wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt, wie Petrus im 2. Petrusbrief in Kapitel 3, Vers 13 sagt. Amen.